Schlimm war, wenn wir Schulsachen brauchten, alleine nur Stifte oder Blöcke oder einen Schulranzen, da musste man erstmal ordentlich sparen oder auf andere Dinge wie Essen am Ende des Monats verzichten, um überhaupt diese teureren Schulsachen kaufen zu können. Und habe dann auch angefangen, Schuldgefühle zu bekommen, wenn ich irgendwie nach Geld gefragt habe.
Das ist Tabea. Einige von euch haben uns über Insta geschrieben, dass sie gerne mehr zu dem Thema Armut bei jungen Menschen hören wollen, dass sie das voll bewegt und dass wir da auch gerne mal eine Podcast-Folge drüber machen können. Also, here we go, hier ist die Podcast-Folge. Und Tabea hat uns da eben geschrieben und sie hört ihr auch nochmal später. Was uns während der Recherche voll überrascht hat: Jugendliche und junge Erwachsene sind die am stärksten von Armut bedrohte Altersgruppe. Das hat die Caritas herausgefunden. Die Caritas ist ein Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Unter den 18- bis 25-Jährigen ist ungefähr jeder Vierte von Armut betroffen. Das ist eine krasse Zahl, die hätte ich erstmal so gar nicht erwartet.
Ja, und unter Studierenden ist die Situation einfach noch heftiger. Da sind fast ein Drittel der Studierenden in Deutschland arm. Also jetzt nicht einfach nur knapp bei Kasse oder dass man mal ein bisschen weniger Geld hat, sondern sie gelten auch offiziell als arm. Und das hätte ich auch gar nicht so gedacht. Also hätte man mich gefragt, hätte ich, glaube ich, gesagt, so ja, jeder Zehnte vielleicht.
Jetzt fragen uns natürlich alle, woran liegt das? Warum ist das so? Liegt das jetzt wirklich an den gestiegenen Preisen durch die Inflation zum Beispiel? Oder sind das irgendwie noch so Nachwirkungen der Corona-Pandemie? Das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Und wir klären natürlich auch außerdem, was die Politik denn tut, um gegen die Jugendarmut vorzugehen, weil so kann es ja irgendwie nicht weitergehen. Wie sich denn Armut anfühlen kann, das erfahren wir von Tabea. Die habt ihr ja auch gerade eben schon kurz gehört. Ich bin Vicky.
Und ich bin Johanna.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die und Du.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Wir mussten erstmal so für uns checken, was arm eigentlich bedeutet. Man benutzt es immer so und sagt so, ja, der ist arm, die ist von Armut betroffen oder so. Aber was genau heißt das denn jetzt eigentlich? Achtung, jetzt wird es auch ganz kurz ein bisschen theoretisch, aber keine Sorge, es ist überhaupt nicht kompliziert. Also wir unterscheiden zwei Arten von Armut. Einmal absolute Armut und relative Armut. Absolute Armut ist, die gibt es in Deutschland fast eigentlich gar nicht. Das ist, wenn man nicht genug zu essen und zu trinken hat oder sich einfach gar keine Wohnung leisten kann.
Und relative Armut, das heißt, man hat weniger Einkommen und genauer gesagt weniger als 60% des mittleren Einkommens. Und das mittlere Einkommen, das könnt ihr euch so vorstellen, wenn man alle Einkommen in Deutschland so in eine Reihe nebeneinander legen würde, dann ist das mittlere Einkommen das, was da genau in der Mitte liegt. Und dieses mittlere Einkommen ist sozusagen die Armutsschwelle. Alle, die darunter liegen, also weniger als diesen Betrag verdienen, die sind dann eben arm oder armutsgefährdet. Und aktuell liegt diese Armutsschwelle bei Menschen, die alleine leben, bei 1.126 Euro. Wenn ihr noch zu Hause wohnt, dann denkt ihr euch vielleicht, ey, das ist doch mega viel Geld, ich habe viel weniger zur Verfügung. Aber wenn man erstmal alleine wohnt, merkt man, das Geld ist ganz schön schnell weg, weil man gibt Geld für Miete aus, vielleicht hat man noch ein Auto, dann für Versicherungen, Lebensmittel und wenn man dann auch noch Geld für Freizeitaktivitäten haben will, ist es halt einfach super schnell weg.
Ja, und nach dieser Definition sind in Deutschland einfach knapp 16% armutsgefährdet. Das sind einfach ungefähr 13 Millionen Menschen. Und unter Jugendlichen und jungen Leuten ist der Anteil aber nochmal wesentlich höher. 2017 lag der einfach bei 26%.
Und obwohl jetzt so viele von Armut betroffen sind, war es mega schwer, jemanden zu finden, der sich bereit erklärt, bei uns im Podcast darüber zu sprechen, weil wir machen ja öfter mal so Aufrufe über Instagram. Und diesmal haben sich super, super wenig gemeldet, also viel weniger als sonst. Ich glaube, das liegt halt daran, dass das Thema immer noch schambehaftet ist, irgendwie darüber zu sprechen und auch noch irgendwie so ein totales Tabuthema ist.
Ja, und gerade deswegen ist es umso cooler, dass sich Tabea bei uns gemeldet hat und auch bereit war, so offen mit uns zu sprechen. Tabea, das ist die Stimme, die ihr auch schon ganz am Anfang gehört habt. Sie ist 24 Jahre alt und ist gerade mit ihrem Bachelor in soziale Arbeit fertig und macht gerade ihr Anerkennungsjahr. Und Tabea sagt eben von sich selbst, dass sie in Armut aufgewachsen ist. Hi Tabea.
Hi.
Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du vielleicht weniger Geld hast als andere?
Ich glaube, das war so aktiv gemerkt in der 5. Klasse, so wenn das anfängt, dass man in die Pubertät kommt und viel mit Freunden macht, dass man ins Kino gegangen ist und shoppen gegangen ist. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass das meiner Mutter schwerfiel, mir dann irgendwie mehr Geld zu geben. Also sie hat mir immer so ein bisschen gegeben, aber ich hatte immer deutlich weniger als die anderen und habe dann auch angefangen, Schuldgefühle zu bekommen, wenn ich irgendwie nach Geld gefragt habe, und habe dann auch nicht mehr gefragt und habe dann immer meinen Freunden gesagt, nee, dass ich nicht kann, und habe das immer sehr verschwiegen. Aber ich habe es natürlich gemerkt, dass ich mich sozial sehr ausgrenze.
Ja, es ist schon krass, wenn man schon so früh dann so Ausreden entwickeln muss quasi, damit man irgendwie da aus der Sache so rauskommt. Würdest du schon sagen, dass es auch irgendwie dann so eine Ausgrenzung war, dass du vielleicht nicht überall hin mitgehen konntest, weil ihr weniger Geld habt als andere?
Ja, auf jeden Fall.
Und wie war es dann so in der Schule mit Klassenfahrten zum Beispiel? Also die kosten ja auch super viel Geld. Gab es da irgendeine finanzielle Unterstützung oder konntest du dann einfach zum Beispiel nicht mitfahren?
Für mich hieß es dann direkt, okay, das Jugendamt kommt und wir müssen wieder Anträge ausfüllen. Und was natürlich viel, viel krasser war, als allein die Klassenfahrt zu zahlen, war das Taschengeld mit auf der Klassenfahrt. Also die anderen hatten dann auf der Auslandsreise irgendwie 300 Euro mit und ich hatte dann meine 80 Euro dabei und musste damit zurechtkommen. Also das war da schon natürlich sehr, sehr spürbar. Was noch ein ganz großer Aspekt war, ist wirklich die Urlaube. Wir waren nie im Urlaub. Meine Oma hat einmal einen Urlaub bezahlt, da war ich noch ganz, ganz klein. Und dann war aber auch nie davon die Rede. Und ich bin auch noch nie geflogen. Wenn ich das im Freundeskreis erzähle, dann kommt da immer so ein großes Staunen, was mich natürlich auch jetzt im jungen Erwachsenenalter so daran erinnern lässt, in welcher finanziellen Situation man eigentlich aufgewachsen ist. Und was auch immer schlimm war, abgesehen von Freizeitaktivitäten, wenn wir Schulsachen brauchten, alleine nur Stifte oder Blöcke oder einen Schulranzen, dann war das total der finanzielle Einbruch irgendwie für uns. Und da musste man erstmal ordentlich sparen oder auf andere Dinge wie Essen am Ende des Monats verzichten, um überhaupt diese teureren Schulsachen kaufen zu können. Und dann, als es anfing, mit Laptops für die Schule zu brauchen, war das natürlich die Hölle. Also ich wollte da auch überhaupt nicht nachfragen, weil schon allein das Nachfragen von so einem großen Gerät war für mich mit total viel Scham und Schuld behaftet.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie du sprichst sehr oft davon, dass du deine Eltern da gar nicht so mit reinziehen und belasten willst. Also man entwickelt auch viel früher vielleicht so eine Verantwortung irgendwie und so ein Schuldgefühl, wofür man ja auch dann so gar nichts kann, den Eltern gegenüber.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem wollen Eltern ja ganz oft nicht, dass Kinder die Armut mitbekommen, aber Kinder sind ja auch nicht dumm, die merken das, und da entwickelt man einfach sehr, sehr früh so ein Verantwortungsbewusstsein für. Was natürlich aber auch noch zusätzlich einschränkt in der eigenen Entwicklung oder in der eigenen Gesellschaftsfähigkeit vielleicht.
Willst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was deine Eltern von Beruf sind oder waren?
Also mein Papa ist Fleischer und Schlachter und meine Mutter war Augenoptikerin. Die musste ihren Beruf aber sehr früh aufgeben, weil sie an den Händen operiert wurde. Und dann hat sie sich von Minijob zu Minijob gehangelt, was natürlich auch noch mal sehr schwer war. Also meine Eltern sind sehr früh schwanger oder haben uns sehr früh bekommen und haben sich dann aber auch sehr früh wieder scheiden lassen. Und als Alleinerziehender ist man ja sowieso finanziell nicht so gut aufgestellt, und mit zwei Kindern war es dann einfach noch härter.
Würdest du dich denn selbst als arm bezeichnen oder wie fühlst du dich mit dem Begriff? Also ist es eher fremd, wenn jemand zu dir sagen würde, du bist arm aufgewachsen, oder findest du das okay?
Ich finde den Begriff finanziell schwach immer ein bisschen angenehmer. Viele sagen ja auch sozial schwach dazu, wenn man in Armut aufwächst. Das finde ich alles nicht ganz passend, weil Armut ja auch ein sehr weiter Begriff ist. Und ich finde finanziell schwach immer den schöneren Begriff eigentlich.
Und wenn wir jetzt so nach der Schule schauen, konntest du da dein Leben so gestalten, wie du wolltest? Oder hast du bestimmte Pläne auch schon so von Anfang an ausgeschlossen? Also zum Beispiel ins Ausland gehen, weil das für dich einfach finanziell nicht in Frage kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ins Ausland gehen konnte ich definitiv nicht. Das habe ich mir immer gewünscht. Aber das war finanziell einfach überhaupt nicht drin. Studieren konnte ich zum Glück, weil ich einfach BAföG bekommen habe. Und da muss ich auch wieder sagen, Hut ab an Deutschland. Wir haben ein wirklich gutes Sicherungssystem für Menschen, die wirklich arm sind. Wenn ich jetzt Freunde sehe, wo die Eltern gut verdienen, aber nicht genug, um das Studium zu finanzieren, die haben es dann halt schlechter. Ich, wo wirklich Armut herrscht, konnte einfach gut studieren gehen, habe viel finanziert bekommen. Was ich aber lange merke noch, ist einfach, dass ich nicht einfach zu meinen Eltern gehen kann und fragen kann, ob die mir mal beim Wocheneinkauf helfen können oder so, weil man als Student ja auch nicht große Sprünge machen kann. Und das merke ich einfach. Also auch heute noch ist Geld für mich so mit viel Schamgefühl und Schuldgefühl behaftet.
Und würdest du aber sagen, also es wird ja oft so kritisiert, dass das BAföG irgendwie zu wenig ist. War das bei dir auch so, oder hast du das so als ausreichend empfunden?
Ich kann nur für mich sprechen. Für mich war es ausreichend, weil ich einen vollen Satz bekommen habe und ich war nebenbei noch arbeiten. Das ging in meinem Studium aber auch, weil ich soziale Arbeit studiert habe und wir nicht so viele Seminare hatten in der Woche. Wenn ich jetzt aber andere sehe, die deutlich weniger als meinen BAföG-Satz bekommen und dann noch arbeiten müssen, das Studium aber so viel Zeit an, dann reicht das von vorne und bis hinten nicht. Zumal eben viele Menschen keinen BAföG bekommen, die es eigentlich wirklich brauchen.
Jetzt bist du fertig mit deinem Studium, bist in deinem Anerkennungsjahr. Würdest du sagen, dass jetzt so dein Hintergrund gar keine Rolle mehr spielt oder ist es irgendwie immer noch präsent? Hast du vielleicht immer noch Nachteile dadurch?
Als ich mit dem BAföG studiert habe, dachte ich, ich bin aus der Armut draußen, weil das BAföG wirklich... Auf einmal war das wahnsinnig viel Geld, BAföG und Kindergeld. Ich hatte, glaube ich, 1.000 Euro insgesamt. Das war wahnsinnig viel Geld für mich. Und jetzt bin ich aber quasi wieder in die Armut reingerutscht, einfach weil ich beim Anerkennungsjahr so wenig verdiene. Ich glaube aber, dass ich als Person mit einem Bachelor da gut wieder rauskommen kann und ganz anders mit Geld umgehen kann, weil ich den Wert des Geldes viel mehr zu schätzen weiß. Trotzdem glaube ich aber auch, dass es für mich ein Problem ist, mit Geld umzugehen, weil ich Geld sehe und direkt Schuldgefühle habe. Also bei jedem Cent, den ich ausgebe, kommt wieder dieses Schuldgefühl und dieser Zwang nach Sparen und den jeden Euro dreimal umdrehen.
Dann vielen, vielen Dank, Tabea, dass du so offen mit mir gesprochen hast, wirklich so, weil ich glaube, das ist immer noch bei vielen Leuten einfach so mit Scham irgendwie behaftet, obwohl es überhaupt nichts ist, wofür man ja was kann oder sich schämen sollte. Also danke, dass du da so offen warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und danke, dass ihr über das Thema berichtet. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, gerade jetzt aktuell.
Ich finde es total krass, wie Armut so das ganze Leben prägen kann. Und wenn wir über Armut sprechen, dann landen wir halt super schnell bei Kindern einfach, da wo es auch herkommt.
Ja, voll. Und was mich so besonders berührt hat, waren irgendwie, dass sie so immer eigentlich Schuldgefühle ihren Eltern gegenüber hatte. Also bei jedem Mal, wenn sie nach Geld gefragt hat. Und so, ja, okay, wenn wir ehrlich sind, hatte jeder schon mal irgendwann Schuldgefühle wie gegenüber seinen Eltern, aber halt nicht so als so ein dauerhafter Zustand. Und das ist auch so voll viel Druck, der einfach auf einem lastet als Kind, wenn man die ganze Zeit dieses Finanzielle so voll mitdenken muss.
Ja, und wenn man auch schon sich dafür schämt, sich irgendwie für die Mutter oder so zu fragen, ob sie einem neues Schulheft oder so kauft, weil das ist zum Beispiel was ich so nicht kannte. Also wenn ich irgendwas für die Schule gebraucht habe, wie jetzt einen neuen Füller oder irgendwie ein Heft oder ein Buch, dann war das kein Problem. Dann habe ich gesagt, Mama, Papa, ich brauche ein neues Heft. Und dann wurde das gekauft. So, und ja. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber es ist halt nochmal so heftig, wie anders das auch sein kann.
Ja, voll. Und umso bewundernswerter ist es eigentlich, dass sie so ihren Weg gegangen ist und auch einfach studiert hat.
Ja, und sie redet ja auch total positiv über das BAföG, zumindest jetzt in ihrer Situation. Sie hat ja auch gesagt, dass es nicht immer so super ist. Und da hat Deutschland dann wenigstens mal was gut gemacht, zumindest ein bisschen, weil wir kritisieren ja hier sehr viel und mich nervt es auch selbst voll auf, wenn irgendwie man sich immer über alles beschwert, was die Politik so macht. Aber wir reden jetzt später noch mal mehr über das BAföG und wie sich das auch jetzt bald ändern wird. Jetzt haben wir schon mal so einen Eindruck bekommen, wie es ist, mit weniger Geld aufzuwachsen. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Gründe für Jugendarmut und wie kann man sie erklären? Für diese Fragen haben wir uns Michael David eingeladen. Er ist Armutsforscher bei der Diakonie, dem Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirchen, kennt sich also so ziemlich gut mit dem Thema aus. Warum ist denn jede junge Person zwischen 18 und 25 Jahren besonders armutsgefährdet?
Das betrifft eigentlich fast alle. Erstmal, die eine Ausbildung anfangen oder die am Anfang des Studiums stehen und dann mit wenig Geld klarkommen müssen. Und deswegen werden die als arm auch gezählt. Oder aber, wenn ich erstmal unter sehr prekären Bedingungen anfange, wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer Familie komme von Alleinerziehenden, habe ich als Kind, als Jugendliche und auch als Elternteil in dieser alleinerziehenden Familie ein Armutsrisiko von 40%. Bei Leuten, wo zwei Eltern da sind und ein Kind, ist das Armutsrisiko 8%.
Und warum sind jetzt auch nochmal Studierende unter der Gruppe von jungen Leuten nochmal besonders stark armutsgefährdet?
Ja, das ist jetzt nicht bei allen Studierenden so, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich Student oder Studentin bin und komme aus Familien, die nicht viel Geld hatten, zum Beispiel aus kinderreichen Familien, zum Beispiel Kinder von Alleinerziehenden, dann bringt die Person ja auch nicht schon was mit. Also wenn dann die Frage ist, du musst dir mal für 200-300 Euro Bücher anschaffen, ist es was anderes, als wenn du Verwandte hast, die dir das in die Hand drücken können. Oder wenn du erstmal dir einen Job suchen musst, um dein Studienmaterial zu besorgen. Und das schlägt sich da ganz schön durch. Und da gibt es auch einige Initiativen, die sich dann um solche Leute kümmern. In Berlin gibt es da so eine Gruppe, die heißt Arbeiterkind, die versucht, Leute, die aus Haushalten mit niedrigerem Einkommen kommen, zu unterstützen, aber dann merkt man einfach diesen Unterschied zwischen besser situierten Familien und nicht so gut situierten Familien sehr deutlich.
Und ist es denn auch wirklich so, dass Studierende jetzt in den letzten Jahren noch mehr von Armut betroffen waren als vorher, oder ist da jetzt einfach nur unsere Wahrnehmung irgendwie anders?
Naja, wir haben ja die Corona-Zeit gehabt und ich kann mein Studium nicht durch Jobs finanzieren, wenn alle Kneipen geschlossen sind, die Bekleidungsgeschäfte geschlossen sind, alle Orte, wo üblicherweise auch viele Leute jobben, nicht mehr funktionieren. Und das hat ganz schön reingehauen bei den Studierenden.
Du hast ja jetzt schon von Corona gesprochen als ein großer Faktor. Ist denn Corona alleine dran schuld oder gibt es da noch andere Faktoren, die da mit reinzählen?
Naja, jetzt kommen noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel diese ganzen Preissteigerungen, Inflation, Energiepreise, das ist schon losgegangen vor dem Ukraine-Krieg, hat sich dadurch aber nochmal verstärkt. Und da ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt sehr jung bin, in ungesicherten Jobs bin, davon versuche, über die Runden zu kommen und dann kriege ich plötzlich eine ganz hohe Stromnachzahlung, dann kann ich ja auch nicht jemanden so leicht finden, der mir das dann mal finanziert.
Man liest ja auch immer, dass die soziale Herkunft ganz stark bestimmt, ob man, wie armutsgefährdet man jetzt eigentlich ist und wie gut auch die Bildungschancen sind. Warum ist das denn so? Also warum ist die soziale Herkunft so ausschlaggebend für Bildung und Wohlstand?
Naja, in Deutschland gibt es ja immer die Fiktion, dass die Kinder und Jugendlichen nach Hause kommen, dann in Ruhe ihre Hausaufgaben machen, jeder so für sich selber sorgt und je nachdem, wie schlau man ist, kommt man dann mit guten Ergebnissen nach Hause. Da braucht man aber jede Menge Unterstützung. Also zum Beispiel ist es in Grundschulen mittlerweile ganz normal, dass die in der 4., 5. Klasse PowerPoint-Präsentationen machen. Was mache ich, wenn ich kein PowerPoint habe? Was mache ich, wenn mein Vater oder meine Mutter noch nie im Leben sowas gesehen hat? Was mache ich, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich Quellen recherchiere im Internet? Das sind Probleme, wo heutzutage schon 10-Jährige mit konfrontiert sind. Und wenn ich dann Eltern habe, die vielleicht der Sprache nicht so mächtig sind, die sich nicht so gut ausdrücken können, die sich nicht so leicht tun, schwierige Texte zu lesen, die auch gar nicht einschätzen können, was man im Internet wie ernst nehmen kann, dann können die ihren Kindern nicht helfen. Und andere, die einfach Eltern haben, die da fit sind, die kommen am nächsten Tag zur Schule, haben eine super Präsentation und kriegen dafür eine 1.
Also würdest du sagen, das liegt auch in unserem Bildungssystem, dass ja, das ungerecht ist?
Ja, das ist sehr, sehr ungerecht, weil man einfach immer sehen kann, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, und das sagen alle Statistiken, dass wenn Kinder aus Akademikerinnenhaushalten kommen, dass sie dann selber nicht Abitur machen, das ist sehr, sehr selten. Die Hürde ist ganz hoch, das andersrum zu schaffen.
Man hört ja auch immer, dass es schon eigentlich viele staatliche Zuschüsse gibt für Familien, die das eben brauchen, aber es macht halt kaum einer und viele wissen das auch gar nicht. Also ist unser bürokratisches System auch schuld an der Armut?
Es wird gar nicht richtig geguckt, was gebraucht wird. Ich war letztens bei Karstadt in Berlin am Hermannplatz in Neukölln, also es ist nicht die reichste Gegend. Es gab keinen Schulranzen, der billiger war als 250 Euro. Neue Schulranzen. So, im Bildungs- und Teilhabepaket sind 150 Euro für ein ganzes Schuljahr vorgesehen. Das heißt, da kann ich mir nicht mal den Schulranzen verkaufen.
Man hört ja immer von diesem Teufelskreis. Also wenn man einmal in Armut aufgewachsen ist, dann bleibt man wahrscheinlich auch arm. Warum kann man denn so schwer aus diesem Kreis rauskommen?
Na, das sind ja immer wieder so Dinger, die einen zurückziehen. Es gibt so ein Wort, das heißt der Krebskorb-Effekt. Der Krebskorb-Effekt ist, wenn man ganz viele kleine Krebse in so eine Schale tut und einer versucht, über den Rand zu kommen, wird er von hinten immer wieder gezogen und fällt nach unten. Eigentlich schafft es keinen Krebs raus. Und genau das ist das Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer armen Familie komme, dann habe ich entweder das Problem, dass ich da noch mit unterstützen muss. Zum Beispiel, wenn ich in einer Bedarfsgemeinschaft bei Hartz IV bin und ich job was dazu, dann muss ich das zu Hause abgeben. Andere Leute können das tatsächlich nutzen, um sich was zu finanzieren. Wenn ich aus einer armen Familie komme, habe ich ganz große Schwierigkeiten auszuziehen, bin dann Teil der Familie und muss dann da mit klarkommen. Das sind die Probleme. Und dann ist es natürlich auch immer wieder sehr schwierig, wenn man einen Job kriegt und der Job ist der erste Job und ich kriege frühestens am 15., das ist selten, meistens eher am Ende des Monats Geld. Wenn ich aus einer Familie komme, die mir was mitgeben kann, kann ich ja trotzdem am Monatsanfang erstmal meine Miete zahlen. Wenn das nicht der Fall ist, stehe ich in dem Monat, wo ich meinen ersten Job habe, dumm da. Ich muss dann, wenn meine Bank nett zu mir ist und ich da Glück habe, kriege ich einen Dispositionskredit zu ordentlichen Zinsen und steige direkt mit Schulden ein.
Also man hat einfach ganz andere Startchancen als zum Beispiel andere Kinder, die in wohlhabenderen Familien aufgewachsen sind.
Genau, das ist das Problem. Also es ist nicht so, dass wenn ich anfange, irgendwann einen Job zu kriegen, dass ich das Geld auch wirklich für mich habe, sondern ich komme quasi schon mit so einem Minuspäckchen an und das Minuspäckchen muss erstmal ausgeglichen werden. Und das ist ganz, ganz schwierig.
Das Gespräch hat mir jetzt auf jeden Fall nochmal gezeigt, wie früh Unterschiede wegen Armut eigentlich anfangen. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen versucht, mich in meine eigene Grundschulzeit zurückzudenken. Und da sind mir auch so ein paar random Beispiele eingefallen, wenn es jetzt nur sowas ist wie zum Beispiel so ein Füller. Also die Lehrerin sagt, kauft euch alle diesen Füller, das ist der coolste, das ist der beste. Alle rennen nach Hause, kriegen irgendwie den Füller, kommen damit wieder zurück in die Schule und dann zwei Kinder haben den nicht. Und dann ist es auch manchmal so, bei uns zumindest gewesen, dass dann vielleicht die Lehrerin mal gesagt hat, so, wieso hast du denn jetzt nicht den empfohlenen Füller und sowas. Und das sind so Situationen, habe ich als Kind gar nicht nachgedacht. Aber natürlich setzt sich das dann voll unter Druck, wenn du als Kind da bist mit einem anderen Füller.
Ja, ich war auch mal in England an der Schule, also in einer ganz normalen öffentlichen Schule. Und abgesehen, dass man sich jetzt durch die Uniform gar nicht so vergleichen konnte, hat man da eigentlich immer so alles für die Stunde bekommen. Also man am Anfang der Stunde konnte man sich irgendwie Textmarker holen, Taschenrechner, Bücher, ein iPad und man hat auch mal die Hefte und so bekommen. Und das war halt voll die Entlastung, weil man musste sich für die Schule eigentlich gar nichts selbst kaufen.
Ja, das ist krass. Und wenn es so Beispiele gibt, frage ich mich natürlich schon, Deutschland, warum macht ihr das nicht so? Warum unterstützt ihr da nicht mehr? Jemand, der sich damit auf jeden Fall mehr auskennt, ist Jim Bob, ein Politikexperte hier aus dem SWR Hauptstadtstudio. Und mit ihm haben wir jetzt mal gesprochen. Hi Jim Bob.
Hi, grüß dich.
Was macht und plant denn die Regierung, um armutsgefährdeten jungen Menschen zu helfen?
Also ich würde ein bisschen unterscheiden, erstmal, wenn es darum geht, kurzfristig zu helfen, also weil wir alle gerade merken, irgendwie, ne, es wird alles teurer und wir brauchen eigentlich mehr Geld. Da gibt es jetzt erstmal die Entlastungspakete von der Regierung und da gibt es ja auch einen Heizkostenzuschuss, der ausgezahlt wird. Auch Azubis und Studierende sollen den bekommen. Also einmal 230 Euro gibt es quasi als Zuschuss kurzfristig. Das 9-Euro-Ticket, sagt die Politik, ist ja auch eine Maßnahme, die uns helfen soll, auch jüngeren Leuten jetzt im Sommer, da man halt nur 9 Euro im Monat quasi für Bus und Bahn zahlen muss. Und wer Familie hat, bekommt auch nochmal einen Kinderbonus von 100 Euro pro Kind. Es gibt aber auch viel Kritik daran, weil ja das Studierendenwerk zum Beispiel sagt, dieses Entlassungspaket, das geht vor allen Dingen an den Studis komplett vorbei, weil viele haben ja keinen Job oder haben auch noch keine Kinder und bekommen jetzt auch keine Pauschale, so wie andere Leute, die arbeiten gehen. Also da gibt es schon viel Kritik daran, dass kurzfristig gerade zu wenig gemacht wird.
Aber da soll es doch jetzt eine BAföG-Reform geben für Studierende zum Beispiel, oder?
Genau, die soll jetzt im Bundestag beschlossen werden. Die kommt quasi jetzt schon zum nächsten Wintersemester. Vorgesehen ist, dass es da zum Beispiel höhere Freibeträge gibt. Das heißt also, es sollen mehr Leute BAföG berechtigt sein. Also bisher liegt das Elterneinkommen ja immer so an die Grenze fest, ab wann man BAföG bekommt. Das soll angehoben werden. Und auch die BAföG-Sätze sollen steigen, allerdings nur um 5% auf 809 Euro. Das wäre so der BAföG-Höchstsatz. Und da gibt es halt auch viel Kritik dann, weil Leute sagen, naja, sorry, bei der Inflation gerade, da reicht das nicht aus. Die BAföG-Sätze, die müssten generell viel höher liegen.
Und was plant die Politik noch so in Zukunft langfristig, um die Situation zu verbessern?
Ja, langfristig soll es die Kindergrundsicherung geben. Das könnte tatsächlich eine ziemlich hilfreiche Maßnahme sein, um Armut in Deutschland zu bekämpfen bei Kindern und Jugendlichen. Bisher gibt es ja ganz viele Leistungen, die Familien bekommen, wie Kindergeld oder auch Hartz-IV-Beträge, Zuschläge für Kinder. Das soll alles zusammengeworfen werden. Da arbeiten jetzt 6, 7 Ministerien zurzeit dran. Und dann soll es diese Kindergrundsicherung geben. Das heißt, jede Familie bekommt pro Kind einen festen Betrag. Die Grünen haben mal vorgeschlagen, das könnte so bei 290 Euro liegen. Und dann gibt es nochmal quasi einen Betrag obendrauf, abhängig davon, wie viel die Familie eigentlich verdient, wie viel Geld da zur Verfügung steht. Das Ganze ist ein Riesenprojekt, muss man sagen. Deswegen sind auch so viele Ministerien dran beteiligt. Und deswegen, wie so immer in der Politik, dauert das auch ein bisschen lange. Da sollen jetzt erstmal ganz viele Arbeitsgruppen dran arbeiten, und zwar bis Ende 2023. Also das Konzept für diese Kindergrundsicherung, das braucht echt ewig Zeit, weil man auch sagt, hey, wir müssen gucken, wie kriegen wir das mit dem BAföG irgendwie angeschlossen oder mit Arbeitslosengeld. Und deswegen dauert es eine ganze Menge. Aber Expertinnen und Experten sagen tatsächlich, das könnte ein guter Schritt sein, um Armut in Deutschland besser zu bekämpfen.
Der Mindestlohn wurde ja jetzt auch schon auf 12 Euro erhöht. Bringt das jetzt auch was?
Es bringt auf jeden Fall was, weil dadurch wirklich Millionen Menschen in Deutschland mehr Geld bekommen. Ab Oktober sollte ja auf 12 Euro pro Stunde steigen. Und was auch für Jüngere gerade interessant ist, dass auch die Grenze endlich angehoben wird, wie viel man sich bei einem Minijob im Monat dazu verdienen kann. Die Grenze lag ja bei 450 Euro und die wurde auch ewig nicht verändert. Jetzt wird die ab Oktober auf 520 Euro angehoben. Da sagen Kritiker aber auch, naja, ist ja logisch, weil wenn der Mindestlohn steigt und ich pro Stunde mehr Geld bekomme, dann muss die Grenze ja irgendwie steigen, weil sonst darf ich am Ende noch ein paar Stunden die Woche arbeiten. Aber es hilft natürlich, dass mehr Leute Geld bekommen für den Job, den sie machen.
Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es ein Problem ist, wenn jetzt meine Eltern Hartz IV bekommen und ich einen Nebenjob habe, dass ich dann was abgeben muss. Soll sich da auch was ändern?
Ja, das soll sich grundlegend ändern, weil die Regierung, die Ampel, hat ja vor, Hartz IV zu ersetzen in den nächsten Jahren durch ein Bürgergeld. Und mit dieser Umstellung soll es dann auch so sein, dass wenn Leute sich als Student, als Studierende oder als Schüler im Job was dazu verdienen, dass das Geld tatsächlich behalten werden darf, also nicht mehr angerechnet werden soll. Das könnte auf jeden Fall helfen, dass die jüngeren Leute auch mehr Geld behalten dürfen.
Wie schätzt du das denn ein, die ganzen Maßnahmen, die die Regierung jetzt ergreift, also zum Beispiel auch das Entlastungspaket, werden die helfen oder geht das einfach noch nicht weit genug?
Ja, also die ganzen Maßnahmen, die jetzt so gemacht werden, die werden natürlich schon ein bisschen helfen, muss man sagen. Ob es jetzt der große Wurf ist, ist echt so die Frage. Also BAföG-Reform ist schon wichtig, aber wenn die Sätze nur um 5% steigen, dann haben die Studis am Ende halt weniger, also nicht so wahnsinnig viel mehr in der Tasche, sage ich mal. Aber diese Kindergrundsicherung zum Beispiel, die greift ja tiefer. Und wenn man das Problem Armut bekämpfen will in der Politik, und man muss sagen, die letzten Jahre war das Thema nicht so wirklich oben auf der Agenda. Also man hat sich eher um andere Sachen gekümmert als um das Thema Armut. Das gibt es ja schon lange. Da könnte die Grundsicherung zum Beispiel was helfen, weil dann tatsächlich Familien und Kinder wirklich mehr Geld bekommen. Und wenn Kinder und Jugendliche dann 18 sind, dann sollen sie ihre Grundsicherung, diesen festen Betrag, dann auch selbst ausgezahlt bekommen auf ihr eigenes Konto. Also da wird sich schon was ändern, aber es wird tatsächlich noch dauern.
Danke, Jim Bob.
Gerne.
Diese Kindergrundsicherung, von der Jim Bob eben gesprochen hat, wenn man jetzt auch mal an Tabea zurückdenkt, wäre es auch schon für sie voll die gute Idee gewesen, weil man startet einfach so mit so einem kleinen finanziellen Background, wenn man die einfach an dem Zeitpunkt, wo man 18 ist, auf das eigene Konto überwiesen bekommt. Das heißt, man ist nicht mehr so ganz abhängig von den Eltern, weil sie hat ja auch mal dann von den Schuldgefühlen zum Beispiel gesprochen, sondern das ist dann einfach mein Geld, mein so kleines Startkapital, mit dem ich in die Ausbildung oder ins Studium starten kann.
Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen zu kurz gedacht von mir, aber ich denke mir halt immer, wenn es weniger Armut gibt, dann hat man direkt bessere Chancen, eine Chance auf eine bessere Bildung, dadurch wahrscheinlich mehr Wohlstand, und durch mehr Wohlstand wird auch die Wirtschaft in Deutschland stärker, weil wenn Leute mehr Geld haben, können sie auch mehr Geld ausgeben. Also ich frage mich, warum investiert man nicht noch mehr da rein, um gegen Armut anzukämpfen, weil es ja irgendwie sehr viele Probleme lösen würde und es würde sich halt einfach auch total lohnen für den Staat, Armut zu bekämpfen.
Ja, mich triggert es jetzt irgendwie so voll, wenn man einfach sagt als Studierender so, ey, ich bin arm, also ich gehe jetzt irgendwie ganz anders mit diesem Begriff um, weil es was anderes ist, im Studium nicht so viel Geld zu haben. Also arm ist was ganz anderes und das begleitet einen irgendwie leider das ganze Leben und nicht nur wegen so einer kurzen Zeit, in der man dann studiert, und das nehme ich auf jeden Fall so für mich mit, dass ich den Begriff auch bewusster verwenden will.
Und jetzt haben wir auch nochmal einen Podcast-Tipp für euch. Es geht auch ums Sparen und was wir jungen Leute auch mit unserem ersten verdienten Geld machen können, wenn wir mal was übrig haben. Im Podcast Economista vom WDR erklären euch Nora und Sebastian, wie ihr beim Auto- oder Bahnfahren Geld sparen könnt oder auch beim Serien gucken oder wenn ihr mal in den Urlaub fahrt. Und jetzt in der allerneuesten Folge geht es um Inflation und wie die EZB, das ist die Europäische Zentralbank, gegen die Inflation vorgehen will. Hört da auch voll gerne mal rein. Der Link dazu ist in den Shownotes.
Und wir würden uns natürlich jetzt auch noch freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns irgendwie eine Bewertung da lasst. Bei Spotify sind das ja die Sterne, die ihr bestimmt auch schon gesehen habt. Und bei anderen Podcast-Plattformen kann man auch eine Bewertung da lassen. Bei manchen ja sogar schriftlich. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns da ein paar liebe Worte vielleicht da lasst. Und abonniert den Podcast auch gerne, denn dann verpasst du keine von unseren neuen Folgen mehr.
Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder.
Hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Skript von Henrike Möller und Redaktion von Julia Nestlin und Jim Bob Nikschas.